Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet.
Herzlich willkommen, liebe Hörerfreunde, zu der heutigen Sendung in deutscher Sprache. Ich heiße Alex Sterescu und freue mich, dass Sie auch an diesem Samstag eingeschaltet haben. Gleich im Anschluss hören Sie Nachrichten und den Rückblick auf die wichtigsten Themen der Woche. Es geht dann weiter mit der Kulturchronik, dem Rezept der Woche und weiteren Höhepunkten. Bleiben Sie dran.
Funkjournal.
Die Nachrichten bei RRI. In der kommenden Woche wird die Regierung in Bukarest die für die Präsidentenwahl notwendige Gesetzgebung verabschieden. Laut dem Zeitplan der regierenden Koalition aus Sozialdemokraten, Liberalen und Ungarnverband ist die erste Runde der Wahlen für den 4. Mai und die Stichwahl für den 18. Mai vorgesehen. Premierminister Marcel Ciolacu betonte bei der letzten Sitzung, dass dies eine der Prioritäten seiner Regierung sei. Darüber hinaus kündigte er die Fertigstellung des Haushaltsentwurfs bis Ende Januar an. So könnte das Parlament bereits in seiner ersten Arbeitswoche darüber debattieren und abstimmen. Ein weiteres Ziel ist die Fortsetzung der Unterstützung für die Bevölkerung durch gedeckelte Energie- und Gaspreise über den 1. April hinaus. Die derzeitige Regelung endet Ende März. Energieminister Virgil Popescu schlug eine Verlängerung um 3 bis 6 Monate vor. Weitere Szenarien werden geprüft. Eine Entscheidung darüber soll bis zum 1. Februar fallen. Die US-Behörden haben die Evakuierung des rumänischen Generalkonsulats in Los Angeles angeordnet. Grund dafür sind die schweren Brände, die insbesondere das Los Angeles County im Bundesstaat Kalifornien betreffen, wie das Außenministerium in Bukarest mitteilt. Die konsularische Vertretung hat ihre Tätigkeit vorübergehend ausgesetzt. Für rumänische Staatsbürger bleibt ein mobiles Konsularteam im Einsatz, das über die Notrufnummer des Generalkonsulats erreichbar ist. Das Außenministerium empfiehlt Rumänen in der Region, den Anweisungen der örtlichen Behörden zu folgen und in Notfällen die US-amerikanische Notrufnummer 911 zu wählen. Bislang gibt es keine Berichte über Todesopfer unter rumänischen Staatsbürger. Auch wurden keine Anfragen auf konsularische Unterstützung registriert. Das Außenministerium überwacht die Lage weiter in Zusammenarbeit mit dem Konsulat in Los Angeles, den lokalen Behörden und rumänischen Gemeinschaften vor Ort. Die Strom- und Wärmeerzeugung wird 2024 im Vergleich zu diesem Jahr voraussichtlich um 2% zurückgehen. Das geht aus der Herbstprognose der Nationalen Kommission für Strategie und Prognosen für den Zeitraum 2024-2028 hervor. Für die darauffolgenden Jahre wird ein kontinuierlicher Anstieg prognostiziert. 2026 soll die Erzeugung um 1,4% zulegen, 2027 um 1,5% und 2028 um 1,3%. Das Regime in Transnistrien hat den Energienotstand bis Anfang Februar verlängert. Seit dem 1. Januar ist die autonome Region der Moldau vom russischen Erdgas abgeschnitten. Über 50.000 Haushalte sind ohne Gas, fast 1.500 Wohnblocks haben weder Heizung noch warmes Wasser. Die Behörden in Tiraspol lehnten die Hilfe aus Chișinău ab. Trotzdem versorgt die moldauische Regierung das rechte Dniester-Ufer weiterhin mit Erdgas und Strom. Mehr als die Hälfte des Strombedarfs wird aus Rumänien importiert. Die Moldau arbeitet zudem daran, mehrere Ortschaften am rechten Dniester-Ufer an das nationale Stromnetz anzuschließen. Diese waren zuvor an die transnistrischen Netzwerke gebunden. Der Bau der Nationalkathedrale in Bukarest soll im Herbst dieses Jahres abgeschlossen werden. Die Einweihung findet am 26. Oktober statt und wird vom ökumenischen Patriarchen Bartholomäus I. von Konstantinopel sowie Patriarch Daniel der rumänisch-orthodoxen Kirche geleitet. Das Ereignis markiert zugleich 140 Jahre seit der Anerkennung der rumänisch-orthodoxen Kirche als autokephal und 100 Jahre seit ihrer Erhebung zum Patriarchat. Die Bauarbeiten an der Kathedrale stehen kurz vor dem Abschluss. In diesem Jahr wird das Kreuz auf die Spitze des Hauptturms gesetzt. Zu den noch ausstehenden Arbeiten zählen die Fertigstellung der Innenausstattung, die Anbringung von Buntglasfenstern und der Ausbau der Außenbereiche. In allen Regionen Rumäniens kühlt sich das Wetter ab. Besonders in den südlichen und östlichen Landesteilen nähern sich die Tageswerte den für diese Jahreszeit üblichen Temperaturen. Der Himmel bleibt wechselhaft. Im Norden ist mit Schneefall zu rechnen, während es im Westen, Zentrum und in den Bergen vereinzelt ebenfalls schneien kann. Im Süden und Südosten werden gemischte Niederschläge erwartet. Der Wind weht schwach bis mäßig, kann aber im Nordwesten und in den Ostkarpaten, vor allem in höheren Lagen, an Stärke zunehmen. Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen -3 und +8 Grad Celsius. In Bukarest wurden am Mittag 4 Grad gemessen. Soweit, meine Damen und Herren, unsere Meldungen.
Der Wochenspiegel.
Es geht weiter bei Radio Rumänien International mit einem Rückblick auf die wichtigsten Ereignisse der vergangenen Woche, zusammengefasst von Corinna Krister. Ich bin Florin Lungo und bringe Ihnen die deutsche Fassung. Die politischen Parteien, die die Regierungskoalition in Rumänien bilden, und die Vertreter der nationalen Minderheiten haben sich am Mittwoch auf den Zeitplan für die neuen Präsidentschaftswahlen geeinigt. Der erste Wahlgang wird am 4. Mai und der zweite Wahlgang am 18. Mai stattfinden. Die Entscheidung wird nächste Woche durch von der Exekutive verabschiedete normative Akte rechtlich umgesetzt. Der Beschluss wurde gefasst, nachdem das Verfassungsgericht die Präsidentschaftswahlen im vergangenen Jahr wegen der Einmischung ausländischer Hybriden und der nicht deklarierten Finanzierung des Wahlkampfs eines der Kandidaten für ungültig erklärt hatte. Dabei handelte es sich um den unabhängigen Călin Georgescu, einen Ultranationalisten und Bewunderer Wladimir Putins, der in der ersten Runde der Wahlen am 24. November überraschend die meisten Stimmen erhalten hatte. Auf ihrer ersten Sitzung in diesem Jahr legte die Regierungskoalition außerdem fest, dass der ehemalige Vorsitzende der Nationalliberalen Partei, Crin Antonescu, im Februar in den Führungsforen der einzelnen Parteien als gemeinsamer Präsidentschaftskandidat bestätigt werden soll. Bis dahin soll eine Meinungsumfrage durchgeführt werden, um die Stimmung in der Bevölkerung und ihre tatsächlichen Probleme zu ermitteln. Crin Antonescu, der am 23. Dezember als einziger Vertreter der Koalition im Rennen um das Amt des Präsidenten von Cotroceni angekündigt worden war, hatte sich vor einigen Tagen selbst von der Vereinbarung zurückgezogen, und dies mit dem Fehlen eines konkreten Termins für die Präsidentschaftswahlen sowie mit der mangelnden Unterstützung durch die politischen Kräfte begründet, die ihn vorgeschlagen hatten. Am Mittwoch veröffentlichte das Berufungsgericht in Bukarest die Begründung der Entscheidung, mit der die gegen das Zentrale Wahlbüro eingeleitete Klage auf Annullierung der Präsidentschaftswahlen am 31. Dezember abgewiesen wurde. Călin Georgescu und die Koalition zur Verteidigung der Rechtsstaatlichkeit hatten in ihrer Klage geltend gemacht, dass das Recht zu wählen und das Recht gewählt zu werden durch Machtmissbrauch verletzt worden sei. Weder das Recht des rumänischen Volkes auf Ausübung der nationalen Souveränität durch seine aus freien und fairen Wahlen hervorgegangenen Vertretungsorgane, so der Vorwurf von Călin Georgescu, noch das Recht der rumänischen Bürgerinnen und Bürger, in einem Rechts- und Demokratiestaat zu leben, wurden respektiert. Die Entscheidungen des rumänischen Verfassungsgerichts sind endgültig und verbindlich und können daher nicht vor Gericht überprüft werden, schreibt das Bukarester Berufungsgericht in seiner Begründung, in der es auch feststellt, dass durch die Annullierung dieser Wahlen keine in der Verfassung vorgesehenen Bürger- und Grundrechte der Bürger verletzt wurden. Premierminister Marcel Ciolacu hat diese Woche den für Wohlstand und Industriestrategie zuständigen Vizepräsidenten der Europäischen Kommission, Stefan Séjourné, empfangen, mit dem er über den Stand der europäischen Wirtschaft und die Notwendigkeit weiterer Investitionen in den gemeinsamen Aufschwung und die Entwicklung sprach. Premierminister Marcel Ciolacu ist davon überzeugt, dass sich die rumänische Wirtschaft trotz der aktuellen europäischen und globalen wirtschaftlichen Herausforderungen weiterentwickeln wird und dabei auf die Unterstützung der Europäischen Kommission zählen kann, um die Absorption europäischer Gelder zu erhöhen und den Lebensstandard der Rumänen zu sichern. Der EU-Kommissar traf auch den Präsidenten des Senats, Ilie Bolojan, und besuchte gemeinsam mit Wirtschaftsminister Bogdan Ivan die rumänische Fabrik Prime Batteries Technology, die hochmoderne Lithium-Ionen-Batterien und maßgeschneiderte Energiespeichersysteme herstellt. Die beiden besuchten auch Forschungsinstitute für Luft- und Raumfahrt und Turbomaschinen, wo sie über den Einsatz von Drohnen für zivile und militärische Zwecke sowie über die Auswirkungen des globalen Wettbewerbs in diesem Bereich diskutierten. Kommissar Stefan Séjourné erklärte, dass Bukarest die erste europäische Hauptstadt sei, die er auf seiner Tour besuche. Ziel seines Besuchs sei es, die industrielle Entwicklung Rumäniens zu unterstützen und die strategische Bedeutung dieses Sektors hervorzuheben. In Anwesenheit des Ministers für Innere Sicherheit der Vereinigten Staaten, Alejandro Mayorkas, und des rumänischen Botschafters in den Vereinigten Staaten, Andrei Muraru, wurde am Freitag in der Zentrale des Ministeriums für Innere Sicherheit in Washington eine Veranstaltung anlässlich der Aufnahme Rumäniens in das US-Programm für visumfreies Reisen vorbereitet. In Bukarest hatte Außenminister Emil Hurezeanu zuvor angekündigt, dass Rumänen ab März ohne Visum in die Vereinigten Staaten reisen können, nachdem die US-Behörden die elektronische Reisegenehmigungsplattform ESTA aktualisiert haben. Damit entfällt für rumänische Staatsbürger die Notwendigkeit, sich einem Interview im Konsulat der Vereinigten Staaten zu unterziehen. Die Reisegenehmigung wird 2 Jahre lang gültig sein mit einer unbegrenzten Anzahl von Ein- und Ausreisen aus den USA. Die Genehmigung kann für Aufenthalte von bis zu 90 Tagen genutzt werden und kostet 21 US-Dollar, im Gegensatz zu den Kosten für die Ausstellung von Visa, die 185 US-Dollar betragen. Rumänen können weiterhin amerikanische Visa beantragen, die den Vorteil haben, dass sie 10 Jahre gültig sind und die Reisedauer maximal 6 Monate beträgt. Der Bukarester Diplomatiechef hob auch die wirtschaftlichen Vorteile der Aufnahme Rumäniens in das Programm für visumfreies Reisen hervor. Neben dem Anstieg der Touristenzahlen wird es mehr Geschäftsreisen und Investoren geben, die leichter reisen können, was zu einem Anstieg des Handels führen wird, so Emil Hurezeanu. Infolge der Entscheidung der US-Bundesregierung wird Rumänien der 43. Teilnehmer am amerikanischen Programm für visumfreies Reisen.
Sie hören Radio Rumänien International.
Kulturchronik.
In der heutigen Kulturchronik befassen wir uns mit einem Dokumentarfilm unter der Regie von Ruxandra Gubernat. Der Titel Vis.Viața ließe sich ungefähr mit Traum.Leben ins Deutsche übersetzen. Dazu der Beitrag von Corina Sabo. Vis.Viața ist die erste rumänische Beobachtungsdoku, die darauf abzielt, die Realitäten, Bestrebungen und Herausforderungen der jungen Generation Z darzustellen. Die Regisseurin Ruxandra Gubernat ist bekannt für ihre einflussreichen sozialen und filmischen Projekte. Mit viel Einfühlungsvermögen zeigt sie in diesem Fall, wie junge Menschen die Welt wahrnehmen, Herausforderungen meistern und ihre Identität in einer wandelnden Gesellschaft formen. Die Dreharbeiten dauerten 4 Jahre und dokumentierten eine Zeit großer Veränderungen. Dazu gehörten auch die 2 Pandemiejahre, in denen Schulen online unterrichteten und soziale Isolation den Alltag prägte. Bei Radio Rumänien International sprach Ruxandra Gubernat über ihr Interesse an der Generation Z und die Arbeit an diesem Thema. Mein Weg führte zwischen Rumänien und Frankreich, wo ich 7 Jahre gelebt habe. Zwischen 2008 und 2015 studierte ich in Frankreich, kehrte aber nach Rumänien zurück. Dabei wurde mir bewusst, dass ich mit vielen Fragen zum Thema Auswanderung konfrontiert war. Natürlich wusste ich, dass viele Menschen Rumänien aus unterschiedlichen Gründen verlassen. Einige taten dies aus wirtschaftlicher Not, besonders Ende der 90er und Anfang der 2000er Jahre. Andere wanderten nach dem EU-Beitritt aus, da es wesentlich einfacher wurde, in einem anderen Land zu studieren oder zu leben, so wie in meinem Fall. Für viele war auch das Bedürfnis nach Wissen ein Grund. Das trifft auf die Generation Z zu. Ich begann, mich intensiver mit dieser Generation und ihren Entscheidungen auseinanderzusetzen. Würden sie Rumänien verlassen oder bleiben? Damals las ich zahlreiche Studien, die zeigten, dass etwa 80% der jungen Menschen darüber nachdachten, das Land zu verlassen, und mehr als 25% es tatsächlich taten. Das war der Ausgangspunkt meiner Recherchen. Ich machte mich auf den Weg, sprach mit Jugendlichen in Städten wie Temeschwar, Klausenburg, Bacău, Kronstadt, Ploiești, Bukarest und Târgu Jiu. Dabei traf ich auf sehr unterschiedliche junge Menschen, von denen viele erklärten, dass sie Rumänien verlassen wollten. In diesem Kontext begannen wir mit den Dreharbeiten. Die Schauspielerin Una, der Trap-Künstler Habet und die Umweltaktivistin Stefania stehen vor der Herausforderung, ihre Zukunft zu gestalten. Zwischen Drama und Dilemma schmieden sie Pläne, Rumänien nach dem Abitur zu verlassen. Der Dokumentarfilm von Ruxandra Gubernat begleitet die drei auf ihrem Weg und zeigt ihre Beziehung zu Familie, Schule und Gesellschaft. Die Regisseurin erklärt, wie sie die Jugendlichen nach intensiver Recherche ausgewählt hat. Wie bereits erwähnt, reisten wir durch das ganze Land, um das Leben von Teenagern möglichst umfassend zu verstehen. Einige der ursprünglich ausgewählten Teilnehmer stiegen aus, da sie den Prozess auf Dauer nicht bewältigen konnten. Andere musste ich selbst aussortieren. Doch zu Habet, Una und Stefania entwickelte sich eine besondere Verbindung. Gemeinsam durchliefen wir einen Prozess, der für sie von großer Bedeutung war. Ich lernte sie kennen, als sie 16 Jahre alt waren, und die Dreharbeiten endeten, als sie 20 wurden. Wir haben also ihre Teenagerjahre gemeinsam miterlebt. Ich fand, dass die drei sowohl einzeln als auch im Zusammenspiel hervorragend vor der Kamera wirkten. Sie sind eine ideale Kombination, um zu veranschaulichen, wie junge Menschen auf sozialen Druck reagieren, sich für die Umwelt einsetzen und das Geschehen um sie herum reflektieren. Alle drei sind äußerst engagiert, aber in ihrer Art sehr unterschiedlich. Stefania leitete beispielsweise die Fridays for Future-Proteste in Rumänien, gerade als die Bewegung weltweit an Bedeutung gewann. Ein Thema, das ich als besonders wichtig empfand. Habet engagierte sich im Bukarester Randviertel Ferentari mit Trap-Musik und Sozialtheater, während Una gemeinsam mit anderen Theaterbegeisterten ein Stück über das Verlassen Rumäniens inszenierte. Ihre Anliegen umfassten sowohl lokale als auch globale Themen und Herausforderungen. Sie sprachen über Migration, soziale Klassen und die vielfältigen Probleme unserer Gesellschaft, aber auch über ihre ganz persönlichen Sorgen. Besonders bedeutend war die Beziehung, die ich zu jedem von ihnen aufbauen konnte. Die Offenheit und Ehrlichkeit, die wir miteinander teilten, haben uns einander näher gebracht und ermöglicht, einander zu akzeptieren. Dieser Film war schließlich ein 4-jähriger Prozess, der nur durch gegenseitige Ehrlichkeit, sowohl in Bezug auf die eigenen Erwartungen
als auch auf die der anderen gelingen konnte. Ohne diese Grundlage wäre keine authentische Geschichte entstanden. Traumpunkt-Leben wurde in die offizielle Auswahl mehrerer internationaler Dokumentarfilmfestivals aufgenommen. Beim Festival für Dokus und Menschenrechte One World Romania, beim Astra-Film und beim Doku-Festival für sozialen Wandel Moldocs. Ruxandra Gubernat führte auch bei Portavoce aus dem Jahr 2018 Regie. Der mittellange Collage-Dokumentarfilm behandelt die Protestwellen in Rumänien der letzten 15 Jahre. Portavoce wurde 2018 für den besten rumänischen Dokumentarfilm beim Astra Film Festival nominiert und auf mehreren nationalen und internationalen Festivals gezeigt.
Die Enzyklopädie von RRI. Wissenswertes über Rumänien.
Die rumänische Revolution von 1848 war Teil der Europäischen Revolution desselben Jahres und Ausdruck des Prozesses der Behauptung der rumänischen Nation und des nationalen Bewusstseins. Die Leibeigenschaft in den rumänischen Ländern bestand während des ganzen Zeitraums der Existenz der rumänischen Fürstentümer. Sie hören zu diesem Thema einen Beitrag verfasst von Ion Buican. Am Mikrofon begrüße ich Adina Olaru. Leibeigenschaft ist ein Status der Knechtschaft, der mit Leibeigenschaft und Sklaverei Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede aufweist. Für die Roma war die Sklaverei die vorherrschende Situation. Sie waren Eigentum ihres Herrn, der das Recht hatte, über sie wie über jedes andere Eigentum zu verfügen, sowie das Recht auf Entschädigung, wenn sie ihres Eigentums beraubt wurden. Im Strafgesetzbuch der Walachei von 1818 hieß es, ich zitiere, alle Zigeuner sind geborene Sklaven und Zigeuner ohne Herrn sind Eigentum des Staates. Zitat zu Ende. Der Ursprung der ersten Roma als Indianer ist dank ihrer Sprachen bekannt, nicht aber der Ursprung der Versklavung der Roma im rumänischen Fürstentum. Das Nationalmuseum für rumänische Geschichte, kurz NER, verfügt über Dokumente, die die Befreiung der Roma aus der Sklaverei belegen. Eines der wichtigsten Dokumente ist die Urkunde über die Befreiung von der Sklaverei im Namen von Matei Oprea. Wir sprachen mit Andrea Stefan, Museografin im Geschichtsmuseum, über das Dokument und seine Bedeutung im historischen Kontext der damaligen Zeit. Die Urkunde über die Befreiung von der Leibeigenschaft im Namen von Matei Oprea ist ein Dokument in den Sammlungen des Nationalmuseums für rumänische Geschichte, das von einer Episode in einem längeren historischen Prozess zeugt, der die rumänischen Fürstentümer, die Walachei und die Moldau im 19. Jahrhundert betraf und sich zwischen dem 4. und 5. Jahrzehnt abspielte. Es geht um die Reformen, die zur Befreiung der rumänischen Leibeigenen führten. Die Versklavung der Roma-Bevölkerung in den beiden Fürstentümern ist ein Phänomen, das bereits in der Mitte des 19. Jahrhunderts das wichtigste und akuteste soziale Problem darstellte, das die beiden Fürstentümer zu lösen hatten. Andrea Stefan erzählt uns vom revolutionären Geist des Jahres 1848, der von der europäischen Politik und Kultur jener Zeit beeinflusst war, und zitiert die Passage über die Befreiung aus dem Programm, das im Juni 1848 von der revolutionären Bewegung in der Walachei verabschiedet wurde, der Proklamation von Islas.
Eliberarea robilor figurează deja în documentul prin care aceștia își fac cunoscut programul.
Die Befreiung der Leibeigenen kommt bereits in dem Dokument vor, in dem sie ihr Programm bekannt machten, nämlich in der Proklamation von Islas, die am 21. Juni veröffentlicht wurde. Die Formulierung spiegelt die tiefe Scham wider, die diese jungen, im Westen ausgebildeten Intellektuellen, die Erben der Werte der Aufklärung, bei dem Gedanken empfanden, dass eine so veraltete und vor allem völlig unmenschliche soziale Praxis in ihrem Land aufrechterhalten wurde. Ich zitiere daher eine Passage aus dem Text der Islas-Proklamation. Das rumänische Volk verzichtet auf die Unmenschlichkeit und Schande der Sklavenhaltung und erklärt die Freiheit der Zigeuner zur Freiheit von Privatpersonen. Zitat zu Ende. Andrea Stefan gibt uns weitere Details sowohl über die Haltung und die Bemühungen der Revolutionäre von 1848 als auch über die damalige Verantwortung der Kommission für die Befreiung der Sklaven.
Trebuie însă să ținem cont, pe de o parte, de presiunea care plana asupra lor.
Wir müssen jedoch einerseits den Druck berücksichtigen, der auf ihnen lastete, und die Notwendigkeit, in den Augen der Bevölkerung so annehmbar und daher gemäßigt wie möglich zu erscheinen. Andererseits muss man bedenken, dass diese jungen Leute, die in Frankreich ausgebildet wurden, alle aus der sozialen Elite stammten, der sozialen Elite, die oft Grundbesitzer waren und ein beträchtliches Einkommen aus der kostenlosen Arbeit der Leibeigenen bezogen. Nur 5 Tage nach der Proklamation von Islas, am 26. Juni, wurde das Gremium geschaffen, mit dem diese wichtige Sozialreform umgesetzt werden sollte, die Kommission für die Befreiung der Leibeigenen. Diese Kommission hatte 2 Aufgaben, die Ausstellung von Befreiungsurkunden und die Ausstellung von Entschädigungsscheinen. Andrea Stefan gibt uns folgende Details über die Urkunde zur Befreiung von der Leibeigenschaft im Namen von Oprea Matei.
Este un formular tipizat.
Es handelt sich um ein maschinengeschriebenes Formular, gedruckt im Übergangsalphabet, das heißt geschrieben in einer Mischung aus kyrillischen und lateinischen Buchstaben. In diesem Fall ist es die Urkunde Nummer 19276. Matei Oprea war 10 Jahre alt, als er die Urkunde erhielt. Er befand sich im Besitz von Ion Ghica. Ion Ghica war auch ein Teilnehmer der Revolution von 1848 und ein Kämpfer für die Befreiung der Leibeigenen. Andrea Stefan vermittelt uns auch einen Überblick über den Moment von 1848 aus der Perspektive der Befreiung von der Sklaverei in den rumänischen Fürstentümern.
Momentul 1848 este un pas înapoi în cadrul procesului de emancipare al romilor.
Der Moment von 1848 ist ein Rückschritt im Prozess der Emanzipation der Roma. Die von der provisorischen Regierung verabschiedeten Gesetze sind vergänglich und verlieren ihre Gültigkeit, wenn die Regierung selbst ihre Tätigkeit einstellt. Schließlich teilte Andrea Stefan einige Ansichten über die Auswirkungen dieser Gesetze von 1848 bis heute.
Felul în care robia a afectat comunitatea romă este unul extrem de complex, profund.
Die Art und Weise, wie sich die Sklaverei auf die Roma-Gemeinschaft ausgewirkt hat, ist äußerst komplex und tiefgreifend, mit kurzfristigen Auswirkungen, die unmittelbar nach der Befreiung zu spüren waren. Aber sie hatte auch lang anhaltende Auswirkungen, die wir sicherlich zur Zeit der sehr hohen Spannungen des Zweiten Weltkriegs, zur Zeit des Holocausts an der Roma-Gemeinschaft gespürt haben und die in der Tendenz der Marginalisierung der Roma-Gemeinschaft zu spüren sind, die noch heute in der Gemeinschaft vorhanden ist.
Sie hören Radio Rumänien International.
Liebe Hörerfreunde, seien Sie ganz herzlich willkommen zu einer neuen Begegnung mit der rumänischen Rockmusik. Die heutige Musiksendung widmen wir der Band Om La Luna. Gegründet wurde die Indie-Rock-Band Oktober 2019, als sie ihr erstes Konzert auf dem Astra Film Festival gab. Bandmitglieder waren Doru Pușcașu, Solist, Gitarre, Klavier, Dragoș Strat, Gitarre, Cătălin Constantin, Bass und Adrian Maraloiu, Schlagzeug. Doru Pușcașu ist allerdings das ganze Projekt zu verdanken. Wir beginnen mit dem Stück Ce surpriză să te întâlnesc, was für eine Überraschung, dich zu treffen. Der Song ist auf dem Debütalbum aus dem Jahr 2021. În caz de om la lună, strigați om la lună, stânga, dreapta, după caz. Sollte es einen Mann auf dem Mond geben, rufen Sie Mann auf dem Mond nach links oder rechts, je nach Bedarf zu finden. Es ist ein Song über unvorhersehbare und unwahrscheinliche Begegnungen, die aber definitiv deine Perspektive und sogar dein Leben verändern.
Ce surpriză să te întâlnesc, chiar în mijlocul gândului meu nebunesc. Cu mersul în știm, încă putem să ne oprim. Ce surpriză să te-ntâlnesc chiar aici, în mijlocul gândului meu nebunesc. Încă putem să ne oprim. Ce surpriză să te-ntâlnesc chiar aici, pe fundul fântânii din neomenesc. Să mă stai, lumea nebună, atunci n-o să ne oprim, n-o să ne oprim, n-o să ne oprim de murim. Dar dacă tu ai să ceri, să fie pacea-mi să șternem de ceri, foc și ace și tot n-o să ne oprim, n-o să ne oprim, n-o să ne oprim. Chiar acum, în timpul avântului copilăresc, să putem să mai vin, de nu putem să ne oprim. Chiar acum când din vârful urcușului rostogolesc, ce priveliș găsim, nu mai putem să ne oprim, nu mai putem să ne oprim, nu mai putem să ne oprim, nu mai putem să ne oprim. Dacă tu n-ai să-mi dai, nu la mână să mă trec, să mă stai. Nu e bun, atunci n-o să ne oprim, n-o să ne oprim, n-o să ne oprim de murim. Dar dacă tu ai să ceri, să fie pacea, o să șternem tăceri. Foc și ace și tot n-o să ne oprim, n-o să ne oprim, n-o să ne oprim.
Vom gleichen Album hören wir uns in den folgenden Minuten die Songs Valurile, die Wellen und Timp pentru noi, Zeit für uns an. Viel Spaß beim Zuhören.
Mă Yeah.
hören Radio Rumänien International.
Willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem Spaziergang durch die Sendungen von Radio Rumänien International. Wir beginnen mit einem Fragment aus der Geschichtsrubrik Pro Memoria.
Eine der stärksten Waffen der Propaganda der kommunistischen Regime war die Presse. Die Rede- und Pressefreiheit ist ein Recht, das im 18. Jahrhundert errungen und in Artikel 11 der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789 formell als allgemeines Recht angenommen wurde. Doch totalitäre, kommunistische und faschistische Regime haben dieses Recht mit Füßen getreten und in ein Mittel zur Einschüchterung und Gleichschaltung verwandelt. In den kommunistischen Ostblockstaaten Mittel- und Osteuropas drehte sich die gesamte Presse um die Ideologie. Die kommunistischen Parteien gründeten zu diesem Zweck ihre eigenen Presseorgane, die das Wesen ihrer Ideologie zum Ausdruck brachten. In der Sowjetunion gab es seit 1912 die Zeitung Pravda, zu Deutsch die Wahrheit, und im kommunistischen Bulgarien erschien bis 1990 Rabotnicesko Delo, zu Deutsch die Taten der Arbeiter. In der Tschechoslowakei gab es bis 1995 die Parteizeitung Rude Pravo, zu Deutsch Rote Gerechtigkeit. In der Deutschen Demokratischen Republik erschien ab 1946 das Blatt Neues Deutschland als Zentralorgan der SED. Im ehemaligen Jugoslawien wurde Borba, der Kampf, bis 2009 herausgegeben und erschien danach episodisch weiter. In Polen wurde Trybuna Ludu, die Volkstribüne, von 1948 bis 1990 gelesen. In Ungarn erschien ab 1942 Szabadnép, freies Volk, das 1956 in Népszabadság, die Volksfreiheit, umgetauft wurde. Und schließlich in Rumänien wandte sich die kommunistische Partei mit Skrinteja, der Funke, an die Gesellschaft. Mit Hilfe des Zentrums für mündlich überlieferte Geschichte des rumänischen Rundfunks hat Steliu Lambru zu den Anfangsjahren der Parteizeitung Skintea recherchiert. Im Studio ist Sorin Georgescu mit der deutschen Fassung seines Beitrags. Gegründet 1931, als die rumänische kommunistische Partei PCR eine illegale Partei war und vom rumänischen Staat radikal verfolgt wurde, weil sie für die Zerstückelung des Landes eintrat, erschien die Parteizeitung Skinteja bis 1940 nur sporadisch. Ihr Name war eine Übersetzung des russischen Wortes Iskra für Funke und eine Anlehnung an die gleichnamige Exilzeitung Lenins, die zwischen 1900 und 1905 erschienen war. Legal erschien Skinteja erstmals am 21. September 1944, nachdem die Rote Armee am 30. August 1944 Bukarest besetzt hatte und bis 1947 die kommunistische Herrschaft in ganz Rumänien durchsetzen sollte. Der 1920 geborene Kunstkritiker Radu Bogdan war ein kommunistischer Sympathisant und hatte in den Kriegsjahren sporadische Kontakte zu Mitgliedern der kommunistischen Partei gehabt. Unmittelbar nach dem Einmarsch der Sowjets wurde er politisch aktiv.
Es war Sorin Georgescu mit einem Fragment aus der Geschichtsrubrik Pro Memoria von Montag. Wir spazieren weiter und kommen zu der Rubrik Es grünt, so grün 3 Minuten für die Umwelt an.
Wir sind gut ins neue Jahr gerutscht und hoffen auch weiterhin gesund zu bleiben. Allerdings dürfen wir nicht vergessen, dass zu Silvester häufig verschiedene Feuerwerkskörper gezündet werden, die gesundheitsschädlich sind. Und genau so war es auch in dieser Neujahrsnacht. In den farbenfrohen und optisch ansprechenden Effekten von Feuerwerkskörpern sind Stoffe enthalten, die für den Menschen und das gesamte Ökosystem gefährlich sind. Zum Beispiel leichte Nicht-Eisenmetalle und Schwermetalle. der durch die Explosionen entstehende Rauch erzeugt in der Atmosphäre Stickoxide, Schwefeloxide, Metalloxide, Mikropartikel, Ruß und teilweise oxidierte organische Verbindungen, die direkt zur Umweltverschmutzung beitragen. Die durch das Feuerwerk in der Luft schwebenden Partikel können die menschliche Gesundheit beeinträchtigen, Herz-, Atemwegs- und Lungenkrankheiten. Das auf den ersten Blick faszinierende Spektakel verschmutzt nicht nur die Luft, sondern ist auch eine Katastrophe für die Vögel. Durch die Explosionen von Feuerwerkskörpern und Böllern wird eine große Menge an Chemikalien freigesetzt, die giftige Wolken bilden, durch die die Vögel fliegen und die schädliche Luft einatmen müssen. Auch das Sehvermögen der Vögel kann beeinträchtigt werden und sie verlieren ihre Fähigkeit, normal zu fliegen. Verängstigt und desorientiert können sie gegen Gebäude, Werbetafeln, Bäume oder andere Objekte prallen und viele von ihnen sterben. Auch Tiere sind vor schweren Traumata nicht gefeit. Dazu gehören Hörverlust, Angst oder Stress. Von Feuerwerkskörpern aufgeschreckt sterben sie entweder vor Schreck oder laufen in unbekannte Richtungen davon, wobei einige von ihnen unter die Räder von Autos geraten. Das Gehör von Tieren ist empfindlicher als das des Menschen, weshalb sehr laute Geräusche sie erschrecken und ihnen erhebliche Unannehmlichkeiten bereiten. Haustiere haben auch große Angst vor grellem Licht, Bodenerschütterungen und reagieren empfindlich auf den Geruch von Ozon, den sie mit Gewitter in Verbindung bringen. Haustiere können verängstigt von Höfen wegrennen oder im schlimmsten Fall Herzanfälle oder epileptische Anfälle erleiden. Eine im International Journal of Environmental Research and Public Health veröffentlichte Studie ergab, dass Feuerwerkskörper nicht nur Rauch, sondern auch hohe Konzentrationen von Feinstaub und Begleitstoffen wie Metallen und wasserlöslichen Ionen in die Atmosphäre freisetzen können. So können während des Feuerwerks, aber auch einige Tage vor oder nach Silvester, die durchschnittlichen Tageskonzentrationen von Feinstaub das 2- bis 10-fache der Hintergrundwerte erreichen. Angesichts dieser Risiken wächst das Interesse an umweltfreundlicheren Alternativen zum traditionellen Feuerwerk. Technologien wie Leuchtdrohnen, Laser und umweltfreundliche Feuerwerkskörper, die den Schadstoffausstoß verringern und keine giftigen Stoffe verwenden, werden zunehmend für Feierlichkeiten eingesetzt.
Es war Adina Olaru mit einem Ausschnitt aus Es grünt so grün, 3 Minuten für die Umwelt, ebenfalls von Montag. Und weiter geht's mit unserer Enzyklopädie.
Die rumänische Revolution von 1848 war Teil der europäischen Revolution desselben Jahres und Ausdruck des Prozesses der Behauptung der rumänischen Nation und des nationalen Bewusstseins. Die Leibeigenschaft in den rumänischen Ländern bestand während des ganzen Zeitraums der Existenz der rumänischen Fürstentümer. Leibeigenschaft ist ein Status der Knechtschaft, der mit Leibeigenschaft und Sklaverei Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede aufweist. Für die Roma war die Sklaverei die vorherrschende Situation. Sie waren Eigentum ihres Herrn, der das Recht hatte, über sie wie über jedes andere Eigentum zu verfügen, sowie das Recht auf Entschädigung, wenn sie ihres Eigentums beraubt wurden. Im Strafgesetzbuch der Walachei von 1818 hieß es, ich zitiere, alle Zigeuner sind geborene Sklaven und Zigeuner ohne Herrn sind Eigentum des Staates. Zitat zu Ende. Der Ursprung der ersten Roma als Indianer ist dank ihrer Sprachen bekannt, nicht aber der Ursprung der Versklavung der Roma im rumänischen Fürstentum. Das Nationalmuseum für rumänische Geschichte, kurz NER, verfügt über Dokumente, die die Befreiung der Roma aus der Sklaverei belegen. Eines der wichtigsten Dokumente ist die Urkunde über die Befreiung von der Sklaverei im Namen von Matei Oprea. Wir sprachen mit Andrea Stefan, Museografin im Geschichtsmuseum, über das Dokument und seine Bedeutung im historischen Kontext der damaligen Zeit.
Certificatul de eliberare din robie pe numele lui Matei Oprea este un document.
Die Urkunde über die Befreiung von der Leibeigenschaft im Namen von Matei Oprea ist ein Dokument in den Sammlungen des Nationalmuseums für rumänische Geschichte, das von einer Episode in einem längeren historischen Prozess zeugt, der die rumänischen Fürstentümer, die Walachei und die Moldau, im 19. Jahrhundert betraf und sich zwischen dem 4. und 5. Jahrzehnt abspielte. Es geht um die Reformen, die zur Befreiung der rumänischen Leibeigenen führten. Die Versklavung der Roma-Bevölkerung in den beiden Fürstentümern ist ein Phänomen, das bereits in der Mitte des 19. Jahrhunderts das wichtigste und akuteste soziale Problem darstellte, das die beiden Fürstentümer zu lösen hatten. Andrea Stefan erzählt uns vom revolutionären Geist des Jahres 1848, der von der europäischen Politik und Kultur jener Zeit beeinflusst war, und zitiert die Passage über die Befreiung aus dem Programm, das im Juni 1848 von der revolutionären Bewegung in der Walachei verabschiedet wurde, der Proklamation von Islas.
Eliberarea probilor figurează deja în documentul prin care aceștia își fac cunoscut programul.
Die Befreiung der Leibeigenen kommt bereits in dem Dokument vor, in dem sie ihr Programm bekannt machten, nämlich in der Proklamation von Islas, die am 21. Juni veröffentlicht wurde.
Es war Adina Olaru mit einem Fragment aus der Enzyklopädie von Dienstag. Und ich bin Dora Mihalcescu, bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit und erwarte Sie morgen wieder.
Und damit geht die deutsche Sendung von Radio Rumänien International zu Ende. Die wichtigsten Neuigkeiten aus Rumäniens Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft finden Sie auf unserer Internetseite. www.rri.ro lautet die Adresse. Wir freuen uns auch jedes Mal über Ihre Empfangsberichte, Fragen und Anregungen. Sie erreichen uns am schnellsten per E-Mail an die Adresse germ@rri.ro. Mein Name ist Alex Terescu, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und sage auf Wiederhören aus Bukarest. Bis zum nächsten Mal.
Das Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist hiermit beendet. Wir senden täglich auf der Kurzwelle. Unsere Morgensendung mit einer Dauer von fast einer halben Stunde ist um 7 Uhr UTC zu empfangen, auf der Frequenz 11.620 kHz. Am Nachmittag bringen wir die erste Stundensendung des Tages ab 15 Uhr UTC auf 15.250 kHz. Unsere letzte Sendung des Tages, die ebenfalls eine knappe Stunde dauert, können Sie um 19 Uhr UTC auf 7.235 kHz hören. In digitalen Streaming-Formaten sind wir auch über Links auf unserer Internetseite www.rri.ro sowie auf üblichen Plattformen zu hören. Aufnahmen der Sendungen stellen wir ebenfalls ins Internet ein. Sie sind abrufbar beim Anbieter SoundCloud. Die Sendungen von Radio Rumänien International empfangen Sie auch über den Satelliten Eutelsat 16A, 16 Grad Ost, senkrechte Polarisierung, auf der Frequenz 11.512 MHz, Symbolrate 29.950, Standard DVB S2, Modulation 8 PSK, Audio PID 510. Verdanken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.